Während der Hochstand der Protestierenden lösen sie stark und
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019. Folge 44. Wir Kreuzfahrer von Norbert Höfler aus Sternnummer 48 vom 21.11.2019. Gelesen von Sven Mattke. Millionen Deutsche lieben Urlaub auf dem Schiff. Wie das umstrittene Milliardengeschäft funktioniert. Bevor wir an Bord gehen, habe ich drei Experten gefragt. Einen Grünen, einen Philosophen und einen Pastor. Kann man heute noch mit gutem Gewissen eine Kreuzfahrt machen? Darf man seinen Urlaub auf Schiffen verbringen, die mit ihren Abfällen die Umwelt verseuchen, auf denen Arbeitskräfte aus Armutsländern ausgebeutet werden, die schwimmende Steuerumgehungsmodelle sind, die als Teufel der Meere gelten, weil sie mit ihren Abgasen den Eisbären ihre letzte Scholle unter den Pranken wegschmelzen? Darf man auf solchen Zerstörern Ferien machen? Alle drei Befragten drücken sich vor klaren Antworten. Der Grünen-Politiker Robert Habeck lässt ausrichten, er habe leider keine Zeit. Der Ethikprofessor Konrad Paul Liesmann meint, die Kreuzfahrtfrage müsse jeder mit sich selbst ausmachen. Und der Pastor im Hamburger Michel schreibt, er könne leider nicht antworten, er sei im Stress wegen Advent. Keiner will sich festlegen. Die Sache scheint heikel und komplex. So viele Gefühle, Fakten und Zusammenhänge sind im Spiel. So viele Träume vom Sternenhimmel über dem Meer, von Partynächten und Entdeckungen in fernen Ländern. Weit über 2 Millionen Deutsche werden in diesem Jahr an Bord eines Kreuzfahrtschiffes sein und schon im kommenden Jahr fällt wahrscheinlich die 3-Millionen-Marke. 2030 wird mit 6 Millionen gerechnet, mehr Menschen als in Hamburg und Berlin leben. Weltweit gehen rund 30 Millionen auf Kreuzfahrt. Nach den Amerikanern und den Chinesen stellen die Deutschen die drittgrößte Kreuzfahrernation. Marktführer in Deutschland mit über 1 Million Passagieren im Jahr ist die Reederei AIDA Cruises aus Rostock. Natürlich sagen sie bei AIDA, man könne mit gutem Gewissen auf große Fahrt gehen. Sie sagen, man arbeite an emissionsneutralen Schiffen. Man wolle an Bord alles zeigen und alle Fragen beantworten. Also kauft der Stern für Autor und Fotografin 2 Tickets. Wir entscheiden uns für eine Reise von Mallorca nach Gran Canaria auf der AIDA Nova. Die fährt als erstes Kreuzfahrtschiff der Welt nicht mehr mit dreckigem Schweröl und Diesel, sondern mit Flüssigerdgas, auch LNG genannt. Liquid Natural Gas. Beim Verbrennen von LNG entstehen weniger klima- und gesundheitsschädliche Abgase. Die Nova hat am Terminal 6 im Hafen von Palma de Mallorca festgemacht. Sie wurde vor 11 Monaten in Dienst gestellt und strahlt von der Wasserlinie bis Deck 20 in unbeflecktem Weiß. Deck 13 gibt es aus Aberglaube nicht. Das Schiff ist groß wie ein quergelegtes Hochhaus, Modell sozialer Wohnungsbau. 337 Meter lang, 42 Meter breit und 63 Meter hoch mit 2626 Kabinen, 17 Restaurants, 18 Bars, Shops, Spa und einem für Notfälle ausgestatteten OP. Die Nova kostete ab Werft etwa 1 Milliarde Euro. Sie ist eines der teuersten nicht-militärischen Fahrzeuge auf dem Planeten. Von mittags bis zum Abend schaffen Busse vom Flughafen die Passagiere heran. Ein steter Menschenstrom bewegt sich über die Gangway ins Schiff. Manche hüpfen vor Freude, manche humpeln, andere werden im Rollstuhl geschoben. Auf dem Schiff ist Platz für 8.100 Menschen, 6.600 Passagiere und 1.500 Besatzungsmitglieder. Vor dem ersten Schritt auf den frisch gesaugten Schiffsteppichboden müssen alle unter Aufsicht eines Aufpassers beide Hände in eine Desinfektionssprühanlage stecken. Eine Mutter tupft ihrem Söhnchen auch gleich Gesicht und Nacken mit dem Mittel ab. Die größten Schrecken der Kreuzfahrer sind Durchfall und Brecherkrankungen. Kapitän Falk Bleckert meldet sich über Bordlautsprecher mit einer Durchsage. Willkommen an Bord unserer Nova. Morgen liegt ein Seetag vor uns mit 408 Seemeilen, das sind 756 Kilometer. Montag früh erreichen wir den Hafen von Malaga. Kaum merklich nimmt das Riesenschiff Fahrt auf. Es vibriert nur ein wenig. Auf Steuerbord zoomt die Kathedrale von Palma langsam weg. Im Brauhaus auf Deck 8, hier wird tatsächlich Bier gebraut, wird schon getanzt. Drei junge Frauen im kurzen Schwarzen stehen auf dem Tisch und recken im Takt des Hula-Palu ihre Arme zur Decke aus Schiffsstahl. Ein Mannsbild in Lederhosen gröhlt, hodi 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 hedi ho, Happy Hour mitten in der Nacht, sexy, alles tanzt und lacht. Felix und Paula singen mit. Es ist ihre achte gemeinsame Kreuzfahrt. Er sagt, wir wollen Spaß. Schade sei bloß, dass der Pool auf dem FKK-Deck geschlossen sei. Ich habe mich schon aufs Ficken darin gefreut. Über Umwelt und Klima mache er sich keinen Kopf. Er sagt, mir doch scheißegal. Die Reederei sagt, unsere Gäste sind ein Abbild der Gesellschaft. Der deutsche Kreuzfahrer ist im Schnitt 49 Jahre alt, auf AIDA-Schiffen 46. Die meisten reisen 7 Tage. In der Nebensaison werden Tickets für eine Woche Kanarenkreuzfahrt ab 598 Euro für 2 Personen in der Innenkabine angeboten, ohne Flüge. Eine Umfrage an Bord unter 50 Gästen. Wissen Sie, dass das Schiff mit LNG fährt? Fast alle haben davon gehört und alle finden es gut. Hätten Sie die Reise auch gebucht, wenn das Schiff mit umweltschädlicherem Schweröl fahren würde? Fast alle sagen ja. Eine Zeit lang konnten AIDA-Fahrer ihren CO2-Fußabdruck, der durch die Reise entsteht, bei Atmosphäre kompensieren. Weniger als 1% machte davon Gebrauch. Die Aktion wurde eingestellt. Jürgen Porath sitzt mit seiner Lebensgefährtin Sigrid Wöckener bei einem Glas Sauvignon auf Deck 7, nah genug an der Showbühne, um die hübschen Tänzerinnen zu sehen und weit genug weg, um sich unterhalten zu können. Er ist gleich beim Du. Seit 9 Jahren gehen sie gemeinsam auf Kreuzfahrt. Diese Reise ist ihre 89. mit einem AIDA-Schiff. Die Fahrt Nummer 90 und 91 haben sie auch schon gebucht. Beide sind Rentner, beide verwitwet, er war Maurerpolier, sie Krankenschwester. Beide aus Algermissen bei Hildesheim. Jürgen lächelt listig, sein Lebensmotto sei »Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben«. Fühlt er sich als Umweltzerstörer? Jürgen sagt nein. Er meint, wer sein Hund mit dem SUV zum Gassigehen fährt, sei ein größeres Umweltschwein. Porath findet die Argumente der Kreuzfahrtindustrie überzeugend. Er kennt sie auswendig. Auf den Meeren fahren 52.000 Schiffe. Nur etwa 300 davon sind Kreuzfahrtschiffe. Also weit unter 1%. Dass die Nova mit LNG fährt, findet auch er gut. Weniger Dreck, aber der Spaß bleibt gleich. Jürgen und Sigrid müssen jetzt weiter zum Sektempfang zu Ehren der Vielfahrer im TV-Studio auf Deck 6. Es kommen über 300. Hier ist Ihr Kapitän. Wir haben auf unserer Fahrt nach Malaga schönes Wetter heute. Genießen Sie die gesunde Meerluft. Ein Gruß von der Brücke. Deutsche AIDA-Mitarbeiter auf dem Schiff erzählen stolz, wie sie vor über 20 Jahren in Rostock mit einem einzigen Schiff und 70 Mitarbeitern angefangen haben. Und heute? 15.000 Beschäftigte, 13 Schiffe. Bordsprache ist Deutsch. Aber am Heck baumelt die italienische Flagge. AIDA wurde 2004 von der Reederei Costa Crociere in Genua übernommen. Costa wiederum gehört zum größten Kreuzfahrtkonzern der Welt, der amerikanisch-britischen Carnival Corporation and PLC. Ihr Chef, Arnold Donald, ist Fan von Game of Thrones. Er setzt auf Expansion. 9 Marken mit 102 Schiffen gehören ihm schon. Von AIDA und Cunard, Queen Mary II, bis Princess Cruises. Alle seine Schiffe, übrigens auch alle der Konkurrenz, fahren unter Billigflaggen. Sogar den Steuersitz des gesamten Konzerns hat er ausgeflaggt, nach Panama. Das macht das Steuersparmodell denkbar primitiv. In Panama werden nämlich fast gar keine Steuern fällig. Laut Bilanz machte Carnival 2018 einen Umsatz von 18,8 Milliarden Dollar. Auf den Gewinn von 3,2 Milliarden zahlt der Konzern läppische 1,68% Steuern. Das ist so gut wie brutto für netto. Die Eigentümer freut's und die Urlauber profitieren durch günstige Preise. Als Passagiere unterstützen sie aber auch das steuerasoziale Verhalten der Kreuzfahrtindustrie. Auf Schiffen von AIDA weht am Heck die Flagge von Italien. Auch das hat Steuerspargründe. Statt Abgaben auf Gewinne zahlt AIDA in Italien eine pauschale Tonnagesteuer. Für ein großes Kreuzfahrtschiff mit 370 Betriebstagen beträgt der Tonnagegewinn grob geschätzt 110.000 Euro, der zu einem sehr niedrigen Satz versteuert wird. Für alle anderen Einnahmen auf den AIDA-Schiffen, die nicht unter die Tonnagesteuer fallen, wurden 2018 lediglich 4,8% Steuern gezahlt. Die grün-weiß-rote Fahne bringt noch einen weiteren geldwerten Vorteil, den sogenannten Lohnsteuereinbehalt. Das bedeutet, auf dem Gehaltszettel wird der Crew Lohnsteuer abgezogen, die wird aber nicht an den Fiskus abgeführt. Die Reederei darf das Geld behalten. Alles ganz legal. Das macht die Schiffe zu Gelddruckereien. Die Umsätze pro Schiff sind streng gehütete Geschäftsgeheimnisse. Aber an der Wall Street in New York werden die börsennotierten Kreuzfahrtkonzerne genau analysiert. Experten von Cruise Market Watch berechnen für jedes Schiff, wie viel Geld darauf gemacht wird. Die AIDA Nuva ist noch zu neu und deshalb noch nicht dabei. Aber für die AIDA Perla, 4.350 Passagiere, 2017 in Dienst gestellt, gibt es Zahlen. 2018 machte AIDA mit dem Schiff einen Umsatz von 260 Millionen Dollar. Die Einnahmen pro Passagier lagen bei 2.114 Dollar. Kreuzfahrtexperte Alexis Papatanassis schätzt die Gewinnmarge in der Branche auf 10-20%. Nach seinen Berechnungen verdienen die Reedereien pro Gast zwischen 200 und 430 Dollar. Ein neues Schiff kostet je nach Größe 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro. Papatanassis sagt, die Baukosten haben sich in etwa 10 Jahren amortisiert, plus minus 2 Jahre. Die Lebenszeit der Schiffe beträgt etwa 30 Jahre. Ohne Zweifel, Kreuzfahrt ist ein gutes Geschäft für die Eigentümer der Schiffe. Auf hoher See herrscht Kapitalismus pur. Jeder an Bord wird Teil davon. Die Gäste freuen sich, dass sie keine Mehrwert-, Alkohol- oder Tabaksteuer zahlen, aber die großen Profite machen andere. Die größten Anteilseigner von Carnival sind US-Banken und Finanzkonzerne, etwa SunTrust Banks und die Fondsgesellschaften BlackRock und Vanguard. Anleger, die entsprechende Aktien oder Fonds im Depot haben, werden Teil des Kreuzfahrtbusiness. Hier spricht Ihr Kapitän. In den Morgenstunden werden wir die Ausläufer eines Azorenhochs zu spüren bekommen. Die Wellenhöhe wird etwa 3 Meter betragen. Wir werden mit 17 Knoten unterwegs sein. Die Stabilisatoren werden ausgefahren und wir werden sanfte und harmonische Schiffsbewegungen zu spüren bekommen. Auf manchen Türen im Schiff steht Crew only. Gäste haben keinen Zutritt. Dahinter verbirgt sich die Welt der harten Arbeit. Lange verwinkelte Gänge, Büros, Küche, Wäscherei, Maschinenraum und die Doppelkabinen der einfachen Crew. Der Kapitän und sein Team wohnen hoch oben, direkt hinter der Brücke. Im Inneren des Schiffs leuchtet 24 Stunden am Tag künstliches Licht. Sonne, Wolken, Meer und Sterne gibt es hier nicht. Sie gehören den zahlenden Gästen. Kreuzfahrtkritiker sagen, für die Crew ist es die Hölle auf dem Meer. Es werde hundsgemein wenig bezahlt und die Leute würden schlecht behandelt. Der zentrale Versorgungsgang vom Bug bis zum Heck auf Deck 3 heißt Papenburgallee, nach dem Standort der Meierwerft, auf der die Nova gebaut wurde. Hier hängen Evakuierungspläne an den Stahlwänden und Fotos von Crewmitgliedern, die für gute Arbeit mit dem Smiling Star Award oder als Arbeitnehmer des Monats ausgezeichnet wurden. Dafür gibt es Gutscheine oder kleine Geldprämien. Zur Crew gehören 261 Frauen und 1.155 Männer aus 36 Nationen. Die meisten kommen von den Philippinen. 511 Männer, 65 Frauen. Aus Indien 179 Männer und 8 Frauen. Aus Indonesien 151 Männer und 15 Frauen. Aus Deutschland arbeiten 140 Männer und 126 Frauen an Bord. Wir treffen auf Crewmitglieder in einem kleinen Besprechungsraum unter der Wasserlinie auf Deck 1. Kahabirani Mahanta, 26, kurz Kahabi, aus Indien, putzt Kabinen. Kim Francis Rice, 29, von den Philippinen, arbeitet in der Wäscherei. Ein Aufpasser der Reederei ist nicht dabei. Kabis Vertrag läuft 8 Monate. Sie arbeitet an 7 Tagen pro Woche, jeweils 10 Stunden, also über 240 Tage am Stück. Ihre erste Schicht beginnt um 8 und endet um 16 Uhr. Abends dann noch einmal 2 Stunden. Von 19 bis 21 Uhr oder von 21 bis 23 Uhr. Je nachdem, wo sie gebraucht wird. Meistens sind es Putzarbeiten. Kahabi arbeitet rund 300 Stunden im Monat. Sie verdient $700, also $2,33 pro Stunde. Kost und Logis sind frei. Sie putzt pro Tag 18 Kabinen und Suiten, macht die Betten und reinigt die Veranden und Balkone. Das Trinkgeld, das Gäste für sie auf den Nachttisch legen, darf sie behalten. Es sind im Monat etwa 400 Euro, also 74 Cent pro Kabine und Tag. Das Personal an Bord weiß, die Gäste aus Deutschland machen nicht so viel Dreck, aber beim Trinkgeld sind sie knickrig. Kahabi sagt, sie sei nicht neidisch auf die reichen Leute. In Indien würde sie als Zimmermädchen 3 bis 4 Mal weniger verdienen. Kahabi zeigt uns ihre Kabine. Sie liegt mittschiffs unter der Wasserlinie und ist 8 Quadratmeter klein. Auf einem Regal steht ein kleiner Hausaltar mit Hindu-Göttern. Daneben ein Schieferturm von Pisa im Kleinformat und Magnetsticker aus Barcelona, Rom, Dubai und Palma de Mallorca. Sie teilt sich Tisch, Stuhl, Regal und Doppelstockbett mit ihrem künftigen Ehemann, der Chef einer Putzkolonne an Bord ist und eine weiße Uniform tragen darf. Im nächsten Jahr werden sie heiraten. Das Datum der Hochzeit, den 26. April, hat Kahabis Mutter ausgesucht. Der Tag gilt als Glückstag für Erfolg im Beruf. Zur Hochzeit kommen 500, vielleicht 600 Gäste. Die Feier wird 3 Tage dauern. Kahabi spart seit 2 Jahren, damit sie das Fest bezahlen kann. Sie sagt, meine Mutter wird stolz auf mich sein. Nach der Hochzeit wollen Kahabi und ihr Ehemann weiter auf Schiffen arbeiten. Kleine Karrieren machen, vielleicht sogar eine große wie ihr Landsmann Aubrey Miranda, der in der Nähe seine Kabine hat und dessen Geschichte jeder hier unten kennt. Miranda fing vor 10 Jahren auf einem AIDA-Schiff als Hilfskraft an der Bar für $300 im Monat an. Er arbeitete sich zum Food and Beverage Manager hoch und verdient heute das 10-fache. Kim aus der Wäscherei erzählt als erstes vom großen Heimweh, das ihn quält. Er sagt, an Weihnachten und Neujahr blutet mir das Herz so sehr. Kim wurde von der philippinischen Vermittlungsagentur Magsaysay auf den Job im Schiff vorbereitet. Dafür bekam die Agentur eine Vermittlungsgebühr von der Reederei. Die Gebühr holt sich die Reederei bei ihren Arbeitern wieder. Die Löhne beim ersten Heuervertrag sind entsprechend niedriger. Kim arbeitet zum 2. Mal auf einem AIDA-Schiff. Er verdient $2,70 in der Stunde. Trinkgelder bekommt er in seinem Job nicht. Die Hälfte seines Lohns schickt er seiner Familie. Er hat 4 Geschwister. Eine Schwester studiert noch. Kim zahlt auch deren Ausbildung. Die Freizeit verbringt er meist in seiner Kabine mit YouTube-Videos. Kim trinkt nicht, er raucht nicht. Er spart, so viel er kann. Kim geht fast nie in den Gästebereich, obwohl es auf der Nova allen Crewmitgliedern erlaubt ist. Kim dürfte sich neben die Touristen an den Pool legen. Einzige Regel? Gäste zuerst. Das gilt auch in Restaurants oder in der Sauna. Wenn es eng wird, muss die Crew weichen. Es gibt Deutschkurse an Bord und eine kleine Bibliothek mit Comics, Konsalik und James Joyce. Im Flur hängt die Funbox mit Kondomen. Pro Monat hat jeder 500 MB gratis fürs Internet. Über Facebook und WhatsApp halten die meisten die Verbindung zu Familie und Freunden. Auf Deck 19 hat die Crew ihr eigenes Sonnendeck mit Bar und Jacuzzi. Mittagessen in der Crewkantine. Die Lebensmittel und Zutaten sind die gleichen wie für das Essen der Gäste. Nur hier wird Indisch gekocht, Indonesisch und Philippinisch. Auch Deutsch natürlich. Der Renner ist das Mecklenburger Schnitzel, gebratene Jagdwurst mit Nudeln und Tomatensoße. Happy Crew, Happy Guests. Personalmanagerin Katharina Herrmann, geboren in Südafrika, setzt sich dazu. Sie sagt, die Crew soll sich wohlfühlen. Die guten Leute wollen wir halten. Das nützt auch dem Geschäft. Managerin Herrmann sagt, Happy Crew, Happy Guests. Um ausgebildetes Servicepersonal aus Armutsländern herrscht Wettbewerb. Kahabi oder Kim könnten beim nächsten Mal auch bei den Rivalen von Royal Caribbean oder MSC anheuern. Solange sie leistungsstark und motiviert sind, will Aida sie erneut anstellen. In der Zeit zwischen den Arbeitsverträgen sind Kahabi und Kim arbeitslos und ohne Krankenversicherung. Das Schiff bündelt die Globalisierung in einem Punkt. Ihre Ungerechtigkeiten, Widersprüche und Gemeinheiten treffen hier wie sonst nirgends auf der Welt zusammen. Der Käufer eines T-Shirts wird die Näherin in Kambodscha nie sehen. Auf dem Schiff begegnen sich Gast und Arbeiter ständig. Die niedrigen Reisepreise sind nur möglich, weil zehntausende Frauen und Männer 8 oder 10 Monate am Stück für eine Handvoll Dollar arbeiten. Wäre die Nova ein Hotel in Deutschland, müsste der Mindestlohn von 9,19 Euro bezahlt werden. Die Beschäftigten dürften höchstens 199 Stunden im Monat arbeiten. Viele Gäste an Bord wissen, dass wenig bezahlt und lange gearbeitet wird. Manchmal kommt es zu solchen Szenen. Nach dem 6-Gänge-Menü im Feinschmecker-Restaurant Rossini drückt ein Gast dem Kellner aus Myanmar einen 10-Euro-Schein in die Hand und klopft ihm immerzu auf die Schulter. Der Gast sagt, wir sehen uns bestimmt morgen Abend wieder. Der Herr und sein Diener lächeln dabei gleichermaßen verlegen. Heute Nacht gegen 23 Uhr passieren wir die Straße von Gibraltar, eine der am meisten befahrenen Wasserstraßen der Welt. Das Mittelmeer liegt 1,40 Meter tiefer als der Atlantik und darum haben wir in der Straße Strom gegen an. Aber unsere Nova ist stark genug. 144 Seemeilen bis Cadiz liegen vor uns. Die gewaltige Nova parkt direkt vor der Altstadt am Kolumbustor. Für die Bewohner ist es für heute mit dem Blick aufs Meer vorbei. Die Passagiere rücken aus. 1250 haben Bustouren nach Sevilla oder zu den Affen auf dem Felsen von Gibraltar gebucht. 250 nehmen den Hop-on-Hop-off-Bus. Die meisten gehen nur ein paar Schritte zu Fuß in die Stadt. Zum Mittagessen sind sie wieder zurück auf dem Schiff. 900 gehen an diesem Tag gar nicht von Bord. Einige schaffen es nur bis zum ersten Café. Sie bestellen ein Wasser und packen die Klappstühlen aus, die sie vom Frühstücksbuffet abgezweigt haben. Kreuzfahrer geben an Land nicht viel Geld aus. Auch deshalb sind sie höchstens in der Nebensaison willkommen, wenn ohnehin nichts läuft. Nachmittags startet eine Gästeschar mit AIDA-eigenen E-Bikes zum nahen Playa de la Caleta, wo Bond-Girl Harry Berry im orangefarbenen Bikini aus dem Meer stieg. An den Ausflügen verdient die Reederei mit. Diese Einnahmen werden immer wichtiger. Die Ticketpreise sind unter Druck. Da muss an Bord mehr eingenommen werden. Das System heißt Captive Pricing. Der Passagier ist eine Art Gefangener an Bord. Konkurrenz gibt es nicht. Rund 1/4 des Umsatzes wird so gemacht. Um 17.30 Uhr müssen alle wieder an Bord sein. Wer sich nur um wenige Minuten verspätet, wird angerufen. Wo bleiben Sie? Wir legen gleich ab. Eine Stunde später öffnen die Buffet-Restaurants. Hier sind Essen, Bier und Wein im Ticketpreis inbegriffen. Aber auch hier wird Zusatzgeschäft gemacht. Ein Kellner aus Indien mit der Kuhglocke unter dem Arm buxiert das Schnapsi-Taxi, einen Rollwagen mit Jägermeister und Wodka, durch die Tischreihen. Die Stimmung ist gut. Es geht auf die Kanaren. Die Uhr wird umgestellt. Die Nacht ist eine Stunde länger. Die Nautiker an Bord achten darauf, dass die Fahrten möglichst ruhig verlaufen. Die Leute sollen konsumieren, nicht kotzen. Es gilt die Faustformel, pro Woche nehmen Passagiere an Bord 2 Kilo zu. Im Schnitt verzehrt ein Gast 500 Gramm Fleisch und 250 Gramm Fisch pro Tag. Hier spricht Ihr Kapitän. Vor uns liegen 1142 Kilometer bis Puerto del Rosario. Vor uns liegen 1142 Kilometer bis Puerto del Rosario. Wenn Sie nach Steuerbord schauen, sehen Sie einen Massengutfrachter. Da können wir froh sein, dass wir Stabilisatoren haben. Der legt sich ganz schön auf die Seite, rollt und erreicht Krängungen von 20 Grad. Da bleiben wir doch lieber auf unserer Nova. Kreuzfahrtschiffe gelten als Verpester der Meere. Dutzendfach wurden sie in den vergangenen Jahren dabei erwischt, wie sie Öl, Plastik und Abwässer aller Art in die Ozeane kippten. Auch Schiffe der AIDA-Mutter Carnival waren dabei. Princess Cruises Lines musste 2016 in den USA die Rekordstrafe von 40 Millionen Dollar zahlen. Über 400 Jahre waren ölverschmutzte Abfälle ins Meer geklappt worden. Im Sommer dieses Jahres musste Carnival in den USA 20 Millionen Dollar zahlen. Auf Schiffen waren Bewährungsauflagen nicht eingehalten worden. Seit wenigen Wochen wacht bei Carnival ein ehemaliger US-Generalstaatsanwalt über die Einhaltung der Umweltstandards. Auch die AIDA-Schiffe stehen unter Beobachtung. Wir gehen in den Müllraum der Nova. Umweltoffizier Hans-Henning Bayer weiß nicht so recht, was er zu den Sauereien sagen soll. War falsch. Wir machen so etwas nicht. Er könne schwören, dass nicht einmal geschredderte Lebensmittelabfälle über Bord gehen, was erlaubt wäre. Auf der Nova wird die braune Pampe aus Essensresten getrocknet. Bayer sagt, man könnte damit den Garten düngen oder sie in der Zukunft vielleicht in einem Bioreaktor auf dem Schiff in Energie umwandeln. Sie trennen den Müll an Bord. Sie sparen Plastikverpackungen, Einwegschürzen in den Küchen sind abgeschafft, Wäsche wird mit geringem Wasserverbrauch gewaschen. Sie wollen es richtig machen. Im Hafen von Arrecife wird der Müll der Nova ausgeladen. Ein LKW stellt zwei Schuttmulden ans Schiff. Die Säcke mit sortiertem Müll werden mit einem Gabelstapler hineingehievt. Umweltoffizier Bayer sagt, wir arbeiten mit zertifizierten Entsorgern. Was die mit dem Müll machen, können wir natürlich nicht kontrollieren. Im Hospital von AIDA Nova haben sich einige wenige Gäste mit Symptomen eines Magen-Darm-Infekts gemeldet. Daher haben wir vorsorglich umgehend verstärkte Hygienemaßnahmen eingeleitet. Bitte waschen Sie die Hände vor jedem Essen oder Rauchen und nach jedem Toilettengang. Herzliche Grüße. Bevor wir in den Maschinenraum dürfen, müssen alle antistatische Schuhe anziehen. Dann öffnet Chefingenieur Gordon Bergier die Sicherheitstür. Der Laie sieht hier nur ein Wirrwarr aus Rohren, Leitungen, Pumpen und Tanks in verschiedenen Farben. Blau, Rot, Pink und Gelb. Gelb bedeutet Gas, genauer LNG. 3500 Kubikmeter lagern bei minus 162 Grad Celsius in drei Stahltanks, etwa in der Schiffsmitte. Die Behälter kann man sich wie drei riesige Thermosflaschen vorstellen. Eine Füllung reicht für 14 Tage. Gelb bedeutet auch, aus dem Schiffsschornstein kommt noch CO2, aber kein Schwefeldioxid und kein Feinstaub. Im Kreuzfahrt-Ranking des Naturschutzbundes NABU steht die Nova deshalb als sauberstes Schiff auf Platz 1. Einziger Nachteil? Stammt das LNG aus den USA, wo mit massivem Einsatz von Chemikalien das Methangas aus Boden und Gestein gepresst wird, sieht die Umweltbilanz schon weniger wolkenlos aus. Außerdem entweicht Gas beim Transport und der Lagerung. Man nennt es Methanschlupf. Methan ist ein Klimagas. Eine von vier Maschinen läuft mit tosendem Wummern. Das Aggregat ist groß wie ein LKW. Die Nova liegt gerade im Hafen. Da braucht das Schiff nur Strom für die elektrische Versorgung an Bord. Bei normaler Fahrt laufen zwei Motoren. Sie erzeugen Strom, mit dem zwei Zugpropeller versorgt werden. Es sind die teuersten Bauteile im Schiff. Nie wieder Ölschiff. Bergier ist ein Pionier. Lässig auf einen Zylinderkopf gelehnt erzählt er, wie es ist, das erste LNG-Kreuzfahrtschiff zu fahren. Großartig. Weniger Vibrationen. Wir halten alle Umweltnormen ein. Ich will nie wieder auf einem Ölschiff fahren. Im Maschinenraum gibt es Bereiche, die nicht fotografiert werden dürfen. In zwei Jahren soll der Betrieb mit einer Brennstoffzelle getestet werden. Einzelne Bauteile sind schon an Bord. Das ist der nächste Schritt zu einem emissionsneutralen Schiffsbetrieb. Synthetische Treibstoffe, später vielleicht Wasserstoff, könnten eingesetzt werden. LNG gilt als Zwischenschritt. Frage an Chefingenieur Bergier. Könnte die Entwicklung noch schneller gehen? Er sagt, ja, aber nur, wenn die Standards und Regeln für alle Reedereien auf der Welt gleich sind. Sonst hält sich keiner daran. Die meisten Reedereien bleiben deshalb beim alten, schmutzigen Geschäftsmodell. Weltweit sind bis 2027 bei Werften 120 neue Kreuzfahrtschiffe geordert. Davon werden lediglich 27 über einen primären LNG-Antrieb verfügen. Alle anderen fahren mit Öl. Damit steht es 120 zu 27 gegen das Klima. AIDA-Schiffe, die Schweröl und Diesel verbrennen, blasen nach Angaben der Reederei am Tag pro Person 60 Kilo CO2 aus den Schornsteinen. Beim LNG-Schiff Nova liege der CO2-Ausstoß, so die Reederei, bei rund 27 Kilo. Wer mit besserem Klimagewissen reisen will, sollte sich diesen Unterschied merken. Am Ende der Reise ziehen wir die Klimabilanz. In 7 Tagen auf der Nova verursachten wir 189 Kilo CO2 pro Person. So viel entsteht auch bei der 600 Kilometer langen Autofahrt von Hamburg nach Heilbronn. Aber nun kommen noch die Flüge dazu. Von Hamburg nach Mallorca entstehen 367 Kilogramm CO2 pro Person. Von Las Palmas zurück nach Hamburg 756 Kilogramm. Macht 1123 Kilo CO2 pro Kopf. Unser CO2-Konto ist damit arg strapaziert. Das Klimaportal Atmosphäre hat errechnet, um die Erwärmung der Erde auf 2 Grad zu begrenzen, darf jeder Mensch durchschnittlich pro Jahr nur 2,3 Tonnen CO2 verursachen. Das bedeutet, es ist möglich, mit gutem Klimagewissen eine Kreuzfahrt zu machen, man sollte aber aufs Fliegen verzichten. Das ist machbar. Viele Kreuzfahrten starten in europäischen Häfen, die mit Bus oder Bahn zu erreichen sind. Hamburg, Kiel, Rostock, Rotterdam oder Genua. Zurück in Hamburg. Regen. 6 Grad Celsius. Dirk Notz ist Meeresforscher am Max-Planck-Institut. Er hat berechnet, eine Tonne CO2 lässt 3 Quadratmeter Packeis schmelzen. Danach haben wir, auf der nicht ganz voll besetzten Nova, 6.800 Personen, in einer Woche 3.855 Quadratmeter weggetaut. Werden die Flüge der Passagiere mitgerechnet, sind es rund 22.000 Quadratmeter oder 3 Fußballfelder. Alle AIDA-Schiffe zusammen haben im vergangenen Jahr etwa 748 Tonnen CO2 emittiert. Auf Packeis umgerechnet ist eine Fläche von 314 Fußballfeldern weg. Kann man also heute noch eine Kreuzfahrt machen? Liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie mir Ihre Meinung. norbert.höfler@stern.de. Höfler mit OE geschrieben.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breitschrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Breidatenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 830 0010. BIC WELADE 8LXXX.